Hamburg.
Okay. Also wir haben ein neues Buch, Esra. Okay. Man denkt so, Esra hat Esra geschrieben und auch Nehemia Brief, der danach kommt, dass die eigentlich ein Buch sind. Spielt alles in einer Epoche. Wir befinden uns hier gerade 70 Jahre nach dem Exil von den Juden, nach dem. Okay, fangen wir anders an. Israel ist hart geworden im Herzen, wie schon oft. Hat keine Freude mehr am Dienen, am Anbeten von Gott. Ist nicht mehr zufrieden nur mit Jahwe, sondern baut sich mehr und mehr ins Leben rein. So, und irgendwie wird die Anbetung und der Gottesdienst zum Götzendienst. So, vermischen sich mit Nicht-Juden und es kommen noch andere Götter dazu. Und Gott spricht immer wieder durch die Propheten, durch Jesaja, Jeremia und so weiter und warnt sein Volk und sagt, ich sitze hier oben auf einem Thron, haben wir in Jesaja gelesen, und weine über euch, weil ihr euch gegen mich wendet, weil ihr nicht nach mir fragt, weil ihr mich nicht sucht. So, und ich muss euch züchtigen, wenn ihr nicht umkehrt mit eurem Herzen. So. Und in Jeremia, hier steht doch, glaube ich, irgendwo so eine Note, ja, in Jeremia 29, 10 bis 14, sagt Gott durch Jeremia, ihr werdet durch Babel weggeführt werden, 70 Jahre lang. Werdet ihr Sklaven sein, werdet ihr nicht im verheißenen Land wohnen. So, der Tempel wird niedergerissen, der Gottesdienst findet nicht mehr statt, eure Häuser werden zerstört und euer Land wird wüst da sein und die Tiere werden einfach drauf rumlatschen und was auch immer, ne? So, und ihr werdet nicht mehr ein Volk sein. So, 70 Jahre. Und dann, das haben wir gesehen im Jesaja vor ein paar Wochen, Monaten, Jesaja 44, da spricht Gott durch Jesaja und sagt, Kyros, meinen Hirten werde ich erwecken und der wird Israel wieder zurückbringen. So. Und jetzt sind wir hier in die Zeit. Esra, ziemlich cooler Typ. Ist ein priesterlicher Nachkomme von Aaron, ist ein Schriftgelehrter, das sehen wir noch in den nächsten Wochen, steht irgendwo. Jemand, der sich auskennt im Wort. Obwohl er in Babel ist, hat er Zugang zu den heiligen Schriften, zu Mose und so weiter, zu den Propheten. Und Gott fängt jetzt an, Israel wieder zurückzubringen in das verheißene Land, nach Hause zu bringen. Und das Land jetzt gerade ist total wüst und leer. Alles ist Schutt und Asche. Der Tempel ist nicht mehr da. Die Mauern, wissen wir von Nehemia, sind eingerissen. So, da stehen nur Teilstücke. So, da ist einfach nichts. Ein paar Israeliten sitzen noch da und versuchen irgendwie klarzukommen. So, und Gott bringt Israel nicht komplett sofort wieder von Babylon zurück nach Hause, sondern in drei Etappen. Und die erste Etappe sehen wir jetzt von Kapitel 1 bis Kapitel 6. So, das ist die erste Rückkehr unter Zerubabel. Die zweite Rückkehr dann kommt in Kapitel 7 bis 10, also bis zum Ende. Das ist die zweite Rückkehr der Juden mit Esra. Und dann die dritte Rückkehr ist dann unter Nehemia. So. Und ich fand es irgendwie krass zu sehen, beim Durchlesen jetzt nochmal, wie Gott anfängt, seinen Gottesdienst wieder aufzubauen, so, sein Volk wieder aufzubauen. Und vergesst nicht, wir sind das Volk Gottes. Wir gehören dazu, zu den Juden. Wir sind eingefroppt in diesem Baum des Lebens. Ne? Und so denke ich, baut doch Gott uns wieder auf, so Schritt für Schritt. Ich will nur gucken, ob ich irgendwas vergessen habe, bevor ich jetzt wirklich anfange. Ja, ich denke, das war so gut wie alles. Okay, dann fangen wir an. Esra bedeutet, Jahwe hilft. Und das tut er. Das Buch Esra 1, Vers 1. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so, dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machte und sagen ließ. Ja. Ich fand das in Jesaja schon so Hammer. Lass uns das mal aufmachen. Wartet. Lass uns erstmal Jeremia. Ich lese es mal vor. Jeremia 29. Vers 10. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen. Das werde ich an euch erfüllen, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben und so weiter. Ist schon krass, ne? Dass Gott sagt, ihr werdet zerstreut sein und in Babel sein, 70 Jahre und dann werdet ihr zurückgebracht. Ja. Es gibt viele solche biblische Prophetien, wo Gott ein genaues Zeitfenster gibt, so, und genau so passiert es auch. Manchmal Prophetien über 450 Jahre, ne? So, und die genau so exakt an dem Tag eintreffen, zu dem Zeichen. Gott hat uns eine Menge gegeben. Ein Drittel der ganzen Bibel ist Prophetie. Vielleicht ein bisschen mehr sogar, weiß ich nicht. So ein, wir haben einen Gott, der für den es keine Zukunft gibt, ne, und keine Vergangenheit. Und für Gott gibt es nur Gegenwart. Ne. Alles ist einfach für ihn überschaubar. Ne. Von daher halte dich an das Wort, das Gott dir irgendwann mal gegeben hat zu irgendeiner Situation, weil genau so, wie er es gesagt hat, wird es auch eintreffen. Ne. Und es ist halt cool. Esra kennt Jeremia die Briefe anscheinend so und sagt halt, ja, Gott hat es vorhergesagt, 70 Jahre und jetzt geht's zurück. Ne. Und ich fand es halt so schön, was Jeremia oder Gott durch Jeremia halt danach sagt, nach den 70 Jahren, denn, ich kenne meine Gedanken, die ich habe über dich, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Also ich meine, Israel hat Gott verlassen. Ein selbstsüchtiges Leben gelebt, aus Gott gemacht, was Israel wollte, so ein, ne, und trotzdem Gottes Gedanken über sein Volk sind Gedanken des Heils, ne, so ein, nicht des Unheils, so ein, was ist unser Gott, der auch über unsere Leben wacht und guckt, so ein, und lass dir nie einreden, dass Gott irgendwie Unheil für dich will, so selbst, diese Wegführung, ist trotzdem nur zur Heilung da, ne? Sagt Gott dann gleich. Und zurück zu Esra. Und da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Oder ach, kommt, damit ich das hinter mir habe. Ich lese jetzt einfach mal Jesaja. Jesaja 44. Ah. 26. Genau, Jesaja 44, 26. Das Interessante hier ist, das ist 150 Jahre bevor Kyros überhaupt da ist und regiert. Ja, zu der Zeit war Babylon noch die Weltmacht. Und dann kamen die Perser, Kyros, unter Kyros und haben diese Weltmacht zunichte gemacht. Ne? Der aber das Wort seines Knechtes bestätigt und den Ratschluss ausführt, denn seine Boten verkündeten, der zu Jerusalem spricht, werde wieder bewohnt und zu den Städten Judas, werdet wieder gebaut und ihre Trümmer richte ich wieder auf. Der zu Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme werde ich trockenlegen, denn von Kyros spricht. Er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich, Gott, will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen, und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich, der Herr, es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Und um Jakobs, meines Knechtes und Israel, meines Auserwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen, und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr. Und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner außer mir. Ich bin der Herr, und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Träufelt ihr Himmel von oben herab und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit, die Erde tue sich auf und es sprosse Heil hervor und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände. Wehe dem, der zum Vater spricht, warum zeugst du? Und zur Frau, warum gebürgst du? So spricht der Herr, der Heilige Israels und seinen Schöpfer, wegen der Zukunft. Befragt mich, meine Kinder, und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Herr. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und will alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen, und zwar weder um Geld noch um Gaben, spricht der Herr, der Herrscher. Das ist eine krasse Prophetie. Und was ich hier interessant finde, Gott entscheidet sich 150 Jahre, bevor Kyros zu dem Punkt kommt, wo Israel freilassen soll, so ein Brief. Und der Brief wird ihm vorgelesen. Ja. Die Geschichte sagt durch Daniel, der an seinem Hof war. So, und Daniel soll ihm das vorgelesen haben und Kyros war total überwältigt, dass sein Name in Jesaja steht, ja. Und dass Gott ihn persönlich anspricht. So, und keine Ahnung, ob das Daniel war oder ob es Esra war, weil er war Schriftgelehrter und kannte sich ja aus. Aber wie dem auch sei, ist total egal, Kyros, ein weltlicher König, ein gottloser König, der mit Jahwe nichts zu tun hat, mit dem Gott Israels, hört von sich, liest es und sein Geist wird erweckt. Und er ist gehorsam. Ne? Und guck dir an, was Kyros spricht, über einen fremden Gott. Vers 2, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen. Mit Silber und Gold, mit Gütern und mit Vieh, sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Hammer. Und so, wie es Gott vorhergesagt hat, so passiert es auch. Und in Vers 1 steht, da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Das ist eine wichtige Lektion für uns. Egal, welche Weltherrschaft da ist, die welchen Gott auch anbeten, Gott macht es einfach. So ein Gott geht einfach da rein und dreht alles um und baut sein Ding. Der kann sitzen, wer will. So ein Kyros wird alle diese ganzen Schätze, diese ganzen goldenen Becken und alles das, was zum Gottesdienst in einem Tempel benötigt war, alles mitsenden, ne? Was Nebukadnezar alles verwahrt hat für Gott, wenn du so willst, ne? War sozusagen die Bank für die 70 Jahre, wo Israel weg ist. Und jetzt durch Kyros, durch das persische Reich, kommt alles wieder zurück, 70 Jahre später, ne? Das ist eine krasse Sache für mich einfach, zu wissen, egal was, ich brauche mich von nichts und niemandem zu fürchten. Und Gott fängt an und er fängt nicht wie wir Menschen an und sagt so, zuerst bauen wir die Mauern um Jerusalem und dann die Häuser, damit wir schön wohnen können und sicher sind vor der Kälte, die vielleicht im Winter kommt, und die Äcker, damit wir gut essen haben und die Viehställe, damit wir Sicherheit haben und Geld verdienen können, sondern Gott fängt an und er fängt an, den Tempel zu bauen. Das ist für Gott das Herzstück in seinem Volk. Der Tempel. Vers 5. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckt hat. Der Heilige Geist kommt auf die Leute, sie können nicht anders, als loszudüsen, um hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinodien, außerdem, was sie alles freiwillig gaben. Und der König Kyros, der gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggenommen hatte und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, gab sie heraus durch Mitredat, den Schatzmeister, und übergab sie abgezählt Sesbassar, dem Fürsten von Juda. Und dies ist ihre Zahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer sowie 30 goldene Becher und 410 silberne Becher von der zweiten Art und 1000 andere Geräte. Die Zahl aller Geräte der goldenen und silbernen betrug 5400. Diese alle brachte Sesbassar hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurde. Lass uns mal noch Kapitel 2 lesen. Also heute ist erstmal so Intro, ne? So nächste Woche geht's dann richtig los. Ich wollte eigentlich mit 1. Korinther anfangen. 1. Chronik. Dann habe ich gesehen, dass die ersten 10 Kapitel nur Namen sind. Und dann dachte ich, noch mal später. Also seid froh, hier sind nur ein paar. Und dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte. Und die wiederum nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt, die mit Zerubabel, Jeschua, Nehemiah, Seraja, Relaja, Mordechai, Bilsan, Mispa, Bigwai, Rehun und Banane kamen. Dies ist die Anzahl der Männer des Volkes Israels. Die Söhne Pahorsch waren 2172, die Söhne Shephatjas 372, die Söhne Arachs 775, die Söhne Pachat Moabs von den Söhnen Jeschuas und Joabs 2812, die Söhne Elams 1254, die Söhne Sattus 945, die Söhne Sakkais 760, die Söhne Banis 642, die Söhne Bebais 623, die Söhne Asgards 1222, die Söhne Adonikams, und jetzt passt gut auf, 666. Lesen wir weiter. Die Söhne Bigweis 2056, die Söhne Adins 454, die Söhne Athos von Hiskia 98, die Söhne Bezais 323, die Söhne Jorach 112, die Söhne Haschums 223, die Söhne Gibers 95, die Söhne Bethlehems 123, die Männer von Netopha 56, die Männer von Anatot 128, du willst bestimmt mitlesen, wir sind Vers 24. Die Söhne Asmavets 42, die Söhne von Kiriat Arim, Kephira und Berot 743, die Söhne von Rama und Geba 621, fleißig, die Männer von Michmas 122, die Männer von Bethel und Ai 223, die Söhne Nebos, 52, die Söhne Magbis 156, die Söhne des anderen Elam 1254, die Söhne Harims 320, die Söhne Lots, Hadids und Onos 725, die Söhne von Jericho 345, die Söhne Senas 3630, die Priester, die Söhne Jedajas vom Haus Jehuas waren 973, die Söhne Immos, ja, die kennen wir doch, hä? Aus Görlitz, 1052, die Söhne Baschurs 1247, die Söhne Harims 1017, die Leviten, die Söhne Jeschuas und Kadmiels und von den Söhnen Hutta, was auch immer, 74, die Sänger, die Söhne Asafs, die kennen wir, ne, von Psalm, 128, die Söhne der Torhüter, die Söhne Shalums, die Söhne Atos, die Söhne Talmons, die Söhne Akkubs, die Söhne Hatitas und die Söhne Shubais. Zusammen 139, Entschuldigung. Die Tempeldiener, die Söhne Zias, die Söhne Hasubas, die Söhne Tapaot, die Söhne des Keros und die Söhne Zias, die Söhne Padons. Entschuldigung, die Söhne Lebanas, die Söhne Hagabas und die Söhne Akubs, die Söhne Agabs, die Söhne Salmais, die Söhne Hannens, die Söhne Gils, die Söhne Gehors, die Söhne Reajas, die Söhne Rezins, die Söhne Nekodas, die Söhne Ragazams, die Söhne Usas, die Söhne Paseax, die Söhne Besais, die Söhne Asnas, die Söhne der Mehuniter, die Söhne der Nephisiter, die Söhne Bakpuks, die Söhne Hakufas, die Söhne Hachurs, die Söhne Basluts, die Söhne Mehidas, die Söhne Hasas. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, heute nicht durch Erstchronik zu gehen. Die Söhne, ich wollte 10 Kapitel machen, damit wir schnell durch sind. Die Söhne Barkos, die Söhne Siseras und die Söhne Tamas, die Söhne Netziachs und die Söhne... Ist doch gerade so spannend. Selbst schuld. Die Söhne Netziachs, die Söhne Hetifas, die Söhne der Knechte Salomos, die Söhne Sotais, die Söhne Soferets, die Söhne Perudas, die Söhne Jahalas, die Söhne Dagons, das sind die ganz Bösen, die Söhne Gidels, die sind cool. Die Söhne Shephatjas, die Söhne Hattils und die Söhne Pechpocheretz. Und auch von Sepajim, die Söhne Amis. Ne? Da sitzt auch einer. Die Zahl aller Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos betrug 392. Und diese zogen auch mit herauf aus Tal Melach und Tal Hasa und Karub, Adan und Immon, na klar, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht nachweisen. Ob sie nur aus Israel seien. Dumm gelaufen. Die Söhne Delajas, die Söhne Tobijas, die Söhne Nikodeu, nee, 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 Nikodas, 652. Und von den Söhnen der Priester, die Söhne Habadjas, die Söhne des Hakkotz, die Söhne Barsileis vielleicht, der von den Töchtern, jetzt kommt's nochmal, warte, Barsileis, der Gileadites einer Frau genommen hatte und nach der Namen genannt worden war. Diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen. Tja. Wo waren wir denn jetzt? Ach da. Und der Statthalter sagte ihnen, dass sie nicht vom Hochheiligen essen dürfen, bis ein Priester für die Urim und die Thummim seinen Dienst antreten würde. Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360. Ohne ihre Knechte und ihre Mägde, deren Zahl betrug 7.337. Und dazu kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen. Cool, oder? Waren noch Frauen dabei im Worship Club. Sie hatten 763 Pferde, 245 Maultiere. Ist es jetzt Vers 67? Ja. Maultiere an Kamel 435 und 6.720 Esel. Das ist eine Menge. Und als sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kamen, da gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillige Gaben für das Haus, damit man es an seinen früheren Städte wieder aufbauen konnte. Puh. Ich habe das schon mal gemacht. Man könnte jetzt durch den Namen gehen, die Bedeutung rausfinden und manchmal kommen richtig coole Sachen, wie das Evangelium oder so, ne? Das wollte ich aber heute nicht machen. Das spare ich mir für die erste Chronik. So. Jede Woche 10 Namen. Was ich hier krass finde, ist halt, Mensch, dieses Volk hat alles verloren und alles verlassen und war nicht mehr da, nicht mehr existent auf der Welt, wenn du es so willst. Ja. Aber Gott hat es sind alle aufgeschrieben. Ja. Jeder weiß, wozu er gehört, außer die, die es nicht wissen. Wahrscheinlich sind die dort geboren in Persien oder was auch immer. Aber weißt du, jeder hier wird mit Namen benannt. Für Gott gibt es da kein Vergessen. Ja. Und das ist schön, weil du siehst hier so ein perfektes Bild. Ich meine, für die Menschen selber, die waren 70 Jahre unter Gefangenschaft. Die hatten nur die Verheißung, die Hoffnung, ja, in 70 Jahren, in 69,5 Jahren, ne, in 3,5 Jahren, kommt die Verheißung, dann sind die 70 Jahre um, aber das sah überhaupt nicht danach aus. Ne. So, dann kam eine neue Regierung in den 70 Jahren, ne, Babel total niedergeschmettert, Israel, die Juden wussten nicht, was jetzt passiert, ne. Neuer König, der nicht an Jahwe glaubt, so wie Nebukadnezar, ne, den Gott berührt hatte und zu dem er gesprochen hat und der Gott selber angebetet hat dann, deswegen die Juden auch eine gute Stellung hatten. Ich meine, die hatten ein echt hartes Leben und wussten nichts. Und wenn es gut aussah, ne, so wie Nebukadnezar, der sich bekehrt, ne, dann zerbricht wieder alles und das wird ein riesen Fragezeichen. Ne, und trotzdem, für Gott ist alles in Ordnung. Da gibt es kein Chaos. Du siehst hier eine absolute Perfektion, eine Ordnung. Ne? Und Gott hat die Ordnung den Menschen gegeben. Und Gott fügt einfach alles zusammen zur richtigen Zeit und bringt alles an den richtigen Ort. Wir können uns sicher hinlegen in Gottes Hand. Und selbst wenn wir wegen unserer Härtigkeit und Sünde Konsequenzen tragen müssen, dass Gott uns der Welt überlässt oder uns Satan überlässt für eine Zeit, um uns zu züchtigen, um uns zu retten. Ja. Selbst wenn alles danach aussieht, dass man wieder total in der Welt ist und in Sklaverei. Ich habe die Geschichten tausendmal gehört von Christen, so, die wieder abgefallen sind oder in der Welt zurück und wieder unter den Drogen waren oder unter Geld oder welchen Götzen auch immer, so, ist egal. Ja. Aber irgendwie schafft es Gott doch, seine Ordnung in dieses Chaos wieder zu bringen. So. Kannst du dir vorstellen, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist? Und wie viele Namen in diesem Buch da stehen müssen, wo mein Name mit drin ist? Ja. Und Gott scheut sich nicht, die Namen hier aufzuzählen. Die Leute sind dabei beim Tempelbau und werden von wahrscheinlich nicht so vielen Christen gelesen und laut ausgesprochen, aber in der Calvary Chapel schon, weil wir gehen ja Vers für Vers durch die Bibel. So ein, ne? So ein, aber es ist einfach krass zu sehen, manche Namen sind bekannt gewesen. Ne? So ein, andere sind mir total fremd, habe ich noch nie gelesen, noch nie gehört. Aber ist einfach schön zu sehen, so ein Gott bringt spezielle Menschen an einem speziellen Ort, um was Spezielles zu bauen. So zu uns hat er gesagt, wir sind die Priester, die Leviten, und wir sind die lebendigen Steine. So, und wir sind jetzt der Tempel Gottes. In uns findet jetzt dieser Gottesdienst statt. Und genauso macht das auch mit seinem Volk hier. Das Erste, was passieren muss, ist, es muss erstmal eine Wohnung für Gott gebaut werden. So. Und das ist bei der Bekehrung unser Herz. Ja. Zuerst muss da ein Ort des Lebens sein, ein Ort, wo man Gott begegnen kann, überhaupt, wo Gott überhaupt existent ist und da ist, ne? Und angebetet wird. So. Und dann ab Kapitel 7 mit der zweiten Rückkehr, alle drei Rückkehren zusammen waren um die 90 Jahre ungefähr, so lange hat es gedauert, bis Israel wirklich zurück war, komplett. Ja. Wird dann, kommt dann das Gesetz, Gottes Wort. Der Gottesdienst, die Ordnung und bla. So, und bei der dritten Rückkehr, dann geht es um den Schutz, um die Mauer, um das Äußere, um das, ne? Ich schätze es nicht gering, wenn Gott gerade baut. Und ich finde es schön, weil die Menschen sind so happy, wieder zurück zu sein. Da sind reiche Leute dabei, ne? Und im Vers 68 stand, sie gaben etliche von den Familienhäuptern gaben freiwillige Gaben für das Haus Gottes. Hebopfer. Eine freiwillige Gabe, ein Hebopfer ist, was man einfach nur macht, weil man dankbar ist. Oh, komm, da werfe ich mehr rein. So, oder mir ist heute, ich kaufe einfach mal Kuchen für Kaffee oder was auch immer, ne? So ein Hebopfer. So ein, dass du sagst so, ach, ich habe so viel gekocht, ich nehme einfach und schenk's meinem Bruder und meiner Schwester. Es sind keine Pflichtopfer, so wie der Zehnte oder so, für die Juden damals Pflicht war, sondern ein Hebopfer war einfach, ich möchte aber noch mehr geben. Einfach nur für Gott. So, ne? Und Gott segnet das hier. Weil, guck mal, was dabei rauskommt. Vers 69. Und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61.000 Gold Draiken. Nö. Und 5.000 Silberminen. Und 100 Priestergewänder. Die waren schicki, ne? Also mal für uns 500 Kilo Gold. Eine halbe Tonne, wow. So ein, von den Familienoberhäuptern, ja. So ein, und 2,5 Tonnen Silber. So, das ist eine Menge fürs Haus Gottes. So ein, und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener, die ließen sich in ihre Städten nieder und alle Israeliten in ihren Städten. So, wir haben es geschafft. Die ersten zwei Kapitel sind rum. Ja, und heute hatte ich leider nicht so viel Erbauendes vielleicht so, aber dafür wird es nächste Woche umso schöner. So. Aber lass uns nicht vergessen, wir hatten mal diese Gemeinschaft mit Gott, ne? Dieser erste Tempel, den Salomo gebaut hat, der einfach nur herrlich war und pompös und wo Gott selber drinne war, so ein, ne, mit einer Rauchwolke sich bestätigt hat, so ich bin hier und ich bleib hier, so ein, ne, und Israel aus ihrer Abneigung zu Gott im Endeffekt, so ein, der Tempel wurde zerstört, die Bundeslade war weg, so ein, die Wolke war weg, Gott war weg. Es waren einfach nur ein Haufen Steine, so ein, Und jetzt kommt Gott und er sagt, aber ich mach was Neues. Und ich führe euch wieder raus aus der Welt. Ne? Und so wie es im Garten Eden war, so war es ja auch mit uns. So. Wir waren dann in der Welt, so weg, außerhalb von Gott, von diesem Wunderschönen, ne? Von dieser Präsenz Gottes. So ein, waren in Knechte, gefangen. Ne? Satan hat uns an der Leine. Aber dann kommt Gott so und er führt uns zurück so und baut seinen Tempel neu. So ein, wir können da dankbar sein. Weil unser Leben ist genauso wie Israel hier. Es ist alles unter Kontrolle. Ich durfte gestern, vorgestern, nochmal Zeugnis geben und mein Zeugnis geben, wie ich zum Glauben kam und wie mein Leben vor Gott war. Und es ist echt interessant, je öfter ich drüber nachdenke und je mehr ich das wiedergebe, desto mehr fällt mir auf, mein Gott war schon immer da. Ja. Also selbst in meinen schlimmsten, dunkelsten Zeiten, Gott war da. So ein, ich war schon immer im Plan Gottes drinne. Und ich kam da gar nicht raus. Ich hatte gar keine Chance, mich gegen Gott zu stellen, weil im Endeffekt war ich berufen und erwählt. Es kann nur in die Richtung Jesus gehen. Ne? Das gibt mir Sicherheit. So, und das gibt mir Ruhe. So, weil jetzt ist es dran, der Tempel steht, bei uns schon, der Heilige Geist hat Wohnung genommen, Gott ist da in der Präsenz, und jetzt geht es halt darum, dass wir an unserem Gottesdienst arbeiten. Gott an erste Stelle setzen, so, damit wir nicht. Nicht wieder zu dem Punkt kommen, so wo wir gefangen sind in der Welt und Götzendienst betreiben und unser Gottesdienst vielleicht Jesus groß preist und Jahwe, den Schöpfer, aber unsere Herzen halt total weit weg sind vom Eigentlichen und von ihm. Denkt dran, Jesaja haben wir gesehen, warum Israel zerstört wurde und warum Israel nach Babel musste in die Gefangenschaft. Weil ihre Herzen nicht mehr bei Gott waren und weil sie nicht nach Gott gefragt haben und weil sie nicht Gott gesucht haben. Das war alles warum. Nicht, weil sie nicht fromm genug waren oder sonst irgendwas, sondern einfach, Gott war nicht die Nummer eins. Ja. Von daher, lass uns froh sein, dass wir einen Tempel haben, den man nicht mehr einreißen kann. Sondern wir haben gebaut Tag für Tag. So. Und lass uns beten für die, die noch in Babel sind. Oder unter Kyros. So, lass uns beten, dass auch die freigelassen werden bald. Dass wir Chancen haben. So, ja, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für die Menschen, die du da mit reinbringst. Auch wenn es für uns vielleicht nur eine Liste mit Namen ist und man die meisten überhaupt nicht kennt und keine Geschichten hat und aber trotzdem stehen wir auch in so einem Buch. Und das wird vorgelesen. Ja, und für dich ist jeder wert. Ich danke dir, dass ich Teil davon sein darf. Und du hast so viele Kinder, so wir sind so viele auf der Welt, die gerade bauen, so, die im Buch des Lebens stehen, so die ein Stein sind in deinem Tempel. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, einfach diese Zeit zu bestehen und da stark durchzugehen mit Sieg. Wir wollen dich loben und dich preisen, nicht vergessen, worum es wirklich geht. Wir wollen nicht arbeiten in unseren Vorgärten und unsere Fassade, sondern unsere Anbetung mit unserem Gottesdienst und unsere Liebe und Zuneigung zu dir. Ja, zuallererst brauchst du ein Haus. Ja, und alles andere wird kommen. Ich bitte dich auch, dass du uns Geduld gibst für die wir schon so lange beten, die aber schon irgendwie auf dem Weg sind, zurückzukommen zu ihrem Schöpfer. Ja, der ganze Weg hat 3 bis 5 Monate gedauert. So von Kyros bis nach Israel und Juda. Und, ja, und so gibt es auch hier einfach Zeiten, wo es länger dauert, aber wo man beobachten kann, die Menschen sind unterwegs in Richtung von dir. Ja, beschütze sie und segne sie. Ja, und ich danke dir, dass du ja die Welt benutzt, um um zu segnen. Ich glaube, die Welt finanziert hier mehr als die Christenheit. Ja. Ja. Du benutzt auch Regierungen und Könige für dich. Gib uns Demut, auch in den Punkten dir zu vertrauen. Und noch eine Sache, ja. Schick deinen Geist und sende deinen Geist aus. Mach du die Geister offen, ja, einfach für dein Reden und Wirken. Ja, du kannst es, du beweist es immer wieder, du sagst es in deinem Wort und es passiert. Und ja, ich bitte dich, dass du deinen Geist ausgießt, dass hier einfach hier mehr ist von dir. Ja. Und ich danke, dass du meinem Hals so lange Kraft gegeben hast, dass er noch reden konnte. Und ja, ich bitte dich auch da um Heilung. Siegt in die Woche her. Amen.
Ja.